Ja, guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Wow, was für eine starke Celebration schon bis dahin. Jesus ist wirklich würdig. Und Ferdi, zu deinem Buch, die fünf Sprachen der Liebe, ich habe sie auch mal gelesen. Und ich habe ja, meine Liebessprache ist auch Lob und Anerkennung, wie beim Johnny, aus der gleichen Familie. Und am Anfang habe ich immer Rebecca mega gelobt und sie hat immer gedacht, was hat er echt verbrochen? Und dann habe ich gedacht, oh, was hat er echt gemacht, dass er mich so muss loben? Und ich habe dann auch gedacht, die redet ja eine komplett andere Sprache wie ich, oder? Weil ihre Liebessprache ist Hilfsbereitschaft und das ist eben ein bisschen mein Problem, weil Hilfsbereitschaft ist so streng, oder? Genau, aber du merkst, es ist wirklich ein Buch, das lohnt sich, sich damit zu befassen. Du siehst, ich habe heute Haufen Sachen da. Es wird heute eine ganz spannende, abwechslungsreiche, kreative Predigt. Genau, ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Das ist ein junger Mann, ich kenne ihn schon lange, ich begleite ihn lange. Begleiten. Habe ihn schon getauft, vor irgendwie 15 Jahren, und hat immer ein Auf und Ab im Glauben. Mal ist er wieder ein bisschen Kirche gekommen, in der Gemeinschaft, mal nicht. Mal hat er sich auch innerlich mehr von Gott entfernt, mal nicht. Es war immer so ein Auf und ein Ab. Und es hat immer so einen Punkt gegeben, er hat mir immer gesagt, ich kann meinem Vater nicht vergeben. Weil mein Vater hat so viel verbockt in meinem Leben, ich kann ihm nicht vergeben. Und ich habe immer gemerkt, er hat so eine Blockade, wo er seinem Glauben wie nicht recht weiterkommt. Ich habe das auch mehrfach angesprochen und er hat immer gesagt, ja, weißt du, wenn du meinen Vater würdest kennen, dann würdest du das verstehen. Und ich habe dann versucht zu erklären, Jesus hat dir auch vergeben, wir haben den Auftrag, auch weiter zu vergeben, aber irgendwie ist es nicht angekommen. Und dann hat er sich wirklich noch mehr von Gott entfernt und irgendwann, und das war ein mega eindrückliches Erlebnis für ihn, ist Jesus ihm wirklich persönlich begegnet. Er hat ihn ganz tief abgeholt, nach irgendwie 15 Jahren Suche, schon getauft, mitgeschafft in der Kirche, aber so die tiefe persönliche Begegnung hat ihm gefehlt. Und in dem Moment, wo er so das 1:1 gehabt mit Jesus, ist für ihn wirklich klar gewesen, ich werde meinem Vater vergeben. Es war für ihn kein Punkt mehr gewesen. Er hat gesagt, ich werde meinem Vater schreiben, ich werde wieder Kontakt aufnehmen, ich werde ihm vergeben. Und das ist das Thema, das Geschenk von der Umkehr, der Freiheit durch Umkehr und Vergebung, weil es ist das Geschenk, einen Lebensstil zu führen von Umkehr und von Vergebung. Und ich möchte das gerade vorlesen mit unserem ersten Vers, das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 3. Und dort sagt der Petrus, kehrt jetzt also um. Und wendet euch ihm, den Herrn, zu, damit er die Schuld auslöscht, die ihr durch eure Verfehlungen auf euch geladen habt. Dann wird die ersehnte Zeit der Ruhe anbrechen und er wird euch den senden, den er zu eurem Retter bestimmt hat, Jesus, den Messias. Warum ist Umkehr und Vergebung so etwas wunderschön? Das steht in dem Vers. Erstens, Gott wird uns die Schuld vergeben und zweitens, es wird eine Zeit von der Ruhe anbrechen. Wenn du lernst, deine Sünden zu bekennen, wenn du lernst, Umkehr zu tun, zu Gott hin, und wenn du auch lernst, denen zu vergeben, die dich an dir schuldig gemacht haben, dann wird dir erstens Gott vergeben, das ist mal wichtig, und zweitens wird in Ruhe einkehren in das Leben. Und wenn wir ein bisschen ins Griechische hineingehen, es gibt drei verschiedene Wörter für Umkehr tun. Kannst du die mal bringen? Also schließe ich, genau. Der erste ist Metanoeo. Und das ist so umgekehrt im Sinn vom Verändern, vom Denken. Also wenn du Buße tust, wenn du umgekehrt tust, wenn du sagst, Gott, der und der Bereich tut mir leid in meinem Leben, dann wird Gott anfangen, dein Denken verändern. Das ist Metanoeo. Gott wird dein Denken Stück für Stück verändern. So weit, bis vielleicht ein Moment kommt, wo dich die Sünde gar nicht mehr interessiert. Weil dein Denken sich schon so weit verändert. Und dann haben wir ein weiteres Wort, Metamelomi. Und das heisst umkehren im Sinn von Bedauern. Das steht zum Beispiel bei Judas. Oder? Judas hat 30 Silberlinge angenommen, Jesus verleumdet. Und dann hat es ihm leid getan und er hat die 30 Silberlinge zurückgebracht in den Tempel. Und dann heisst es eben das Wort Metamelomi. Also er hat ganz tief innen bedauert und bereut. Und dann das dritte Wort ist Epistrepho. Und das heisst umgekehrt im Sinn von einem Willensakt. Also du sagst dir vielleicht nicht einmal aus Emotion, vielleicht nicht einmal aus einer Berührung mit Gott, du sagst einfach, stopp, das will ich nicht mehr. Bist du hier nicht weiter und du tust Umkehr aufgrund von einem Willensakt. Das sind die drei Wörter, die wir finden in der Bibel zum Thema Umkehr. Und ich glaube, Umkehr tun, das ist für uns ein Lebensstil. Und viele von uns haben auch mal Umkehr tun in ihrem Leben, vielleicht so das erste Mal, wir nennen das auch Bekehrung, wo sie ihr Leben in die Hände von Jesus gelebt haben. Und auch hier habe ich heute einen kurzen Interviewpartner. Wir haben ihn schon mal auf der Bühne gehabt. Ferdi, komm doch heute noch das zweite Mal führen. Du hast heute Doppel-Einsatz. Genau. Ferdi, ich weiss auch gar nicht von dir, sondern von deinem Bruder, von Alex. Der hat das immer schon so schön ausgeschmückt, so eure Umkehrstory. Ja, lass uns doch teilhaben.
Genau, wenn ihr gehört habt, mein Bruder ist da involviert in die Story und jetzt sind wir gespannt, ob ich die gleiche Version erzähle. ich bin, wie man so schön sagt, christlich aufgewachsen. Das heisst, irgendwo, wo ich 5 war, haben sich meine Eltern für Jesus entschieden und dann habe ich auch irgendwo die Werte und die Wahrheit mitbekommen. Und wenn ich irgendwo so 8, 9 war, habe ich mich auch persönlich entschieden, ich will dem Jesus nachfolgen. Und dann ist so Zeit gekommen, irgendwo so 16, 17 rum, und plötzlich habe ich gemerkt, wie irgendwo einfach andere Sachen an mir mega zehren. Wenn ich auch ein bisschen die Schnauze voll habe, so, ich würde das so sagen, darf man so sagen, okay, von gewissen Sachen, wo sei es in der Kirche ablaufen und irgendwo einfach gemerkt, ich will irgendwo nicht mehr und ich will jetzt irgendwo mit den anderen dazugehören und so weiter. Und habe dann wie so ein bisschen Jesus einfach auf die Seite geschoben, so ein irgendwo in den Schrank eingesperrt, also wie wenn er sich einsperren würde, aber egal. Und bin dann einfach irgendwo ein weggedriftet und habe einfach mein Ding gemacht. Und als ich irgendwo 23 war, bin ich auf Australien gegangen. Mein Bruder war schon dort, ein paar Monate. Und am Schluss haben wir zusammen rumreisen, 6 Wochen lang. Und schon in der Woche vor dem habe ich gemerkt, wie Gott an meinem Herz irgendwo klopft und sagt, Ferdi, ich bin immer noch da und ich liebe dich immer noch und ich will dich immer noch. Egal, was in den letzten Jahren irgendwo passiert ist, du bist mir wichtig und gemerkt, okay, es ist wieder etwas interessanter geworden, so Chille und irgendwie wieder etwas gesündere Musik anzuhören und so weiter. Und nachher hat meine Mutter, bevor ich gegangen bin, mir so ein neues Testament gestreckt mit so einer neuen, modernen Übersetzung, Hoffnung für alle, und gesagt, komm, das ist eine moderne Übersetzung, komm, kannst du das miteinander lesen? Und ich so, come on, jetzt muss das sein und so. Und irgendwann habe ich es gleich mitgenommen. Und schon auf dem Flug nach Australien alleine hatte ich die durch, ich kann jetzt ein Buch lesen und ja, komm, ich könnte ja wieder mal genau das Neue Testament lesen. Und als ich zu Australien angekommen bin, habe ich schon 1,5 Evangelien durchgelesen. Und nachher im Auto, wo meine Brüder und ich rumgefahren sind, haben wir immer weiter gelesen und ich habe die alleine gelesen. Und er sagte, ja komm, lies doch vor. Und dann haben wir uns also während diesen 6 Wochen praktisch das ganze Neue Testament laut im Auto gegenseitig vorgelesen, immer den Beifahrer gelesen. Und es hat uns so abgeholt, so berührt, dass wir gemerkt haben, was Gott von uns denkt und was er gemacht hat für uns. Dass wir irgendwann nicht mehr anders können. Wir sind einfach irgendwann angehalten und sind auf Knie am Strassenrand abgeknäulert, haben gebetet und haben eben Buße da, sind umgekehrt und gesagt, Gott, es tut uns leid. Es tut uns leid, sind wir da einfach unseren eigenen Weg gegangen und wir akzeptieren deinen Weg für uns und sind wirklich mit einem gefüllten Herz auch heimgegangen, nachher wieder an die andere Seite vom Globus zu unseren Eltern und haben ihnen dürfen das auch erzählen. Das war mega cool.
Danke vielmals. Mega stark. Ich habe jetzt auch strategisch noch clever gefunden, dass immer der Beifahrer gelesen hat. Ich dachte, das ist jetzt gar nicht so ungeschickt, oder? Also, du siehst, wir werden heute 2 Ebenen anschauen miteinander. Die eine Ebene ist so, ich mache ein Seich, ich versündige mich, ich tue umkehren. Aber es gibt auch noch eine zweite Ebene, nämlich mein Gegenüber versündigt sich an mich. Oder vielleicht macht es so nicht extra, er verletzt mich, er enttäuscht mich, oder? Und dann ist so Gefahr, oder? Du kennst das, darum haben wir dir den Stein verteilt beim Eingang. Ich habe gefragt, was soll der Stein, den du jetzt in der Hand hast? Wenn dich jemand verletzt, wenn dich jemand enttäuscht, dann willst du am liebsten den Stein nehmen und ihm anschiessen, oder? Das kennst du, gell? Du bist wütig, du bist hässig, du bist traurig, du bist enttäuscht, du willst am liebsten einen Stein nehmen und peng, und das werden wir jetzt mal alle miteinander ausprobieren. Natürlich nicht, genau. Du willst so gerne einen Stein nehmen und am liebsten am Gegenüber so richtig, also es macht richtig weh. Und das ist die zweite Dimension, die wir heute miteinander anschauen wollen. Die tun wir ein bisschen ausführlicher behandeln. Die erste, einfach kurz nochmal zusammengefasst. Du darfst umkehrt tun, das ist ein Lebensstil, den wir pflegen wollen. Sowohl einmalig wie der Ferdi, die sogenannte Bekehrung, wie auch fortwährend immer wieder umkehrt tun. Und dann wird dir Jesus deine Sünden vergeben und es wird eine Ruhe in dein Herz einkehren. Das ist mega schön. Und jetzt kommen wir zur zweiten Dimension, zum Moment von der Unversöhnung, wo dir jemand mega, mega wehtut. Und Vergebung ist bei Gott nicht optional. Also es gibt Punkte im Leben, da gibt dir Gott viel Zeit. Deine Charakterentwicklung, deine Geistesfrüchte und so weiter, Step by Step. Aber Vergebung, da ist Gott sehr radikal. Und vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, ja, aber Joel, wie der junge Mann. Mein Vater, meine Mutter, mein Chef, meine Schwester, mein Arbeitskollege, wer auch immer, der hat mich so verletzt, ich kann doch nicht vergeben, wenn du meine Geschichte würdest kennen, dann würdest du es können verstehen. Ich möchte dir aber sagen, was Jesus auf das sagen würde. Und zwar erzählt er ein Beispiel in Matthäus Kapitel 18. Er sagt, da war ein König, der mehrere Diener hatte. Sein Diener hat sich beim König verschuldet, warum auch immer. Und dann ist der Moment gekommen, wo der König sagte, Diener, zahl mir deine Schuld zurück. Der Diener ist auf die Knie und gesagt, ich habe Kinder und so weiter. Ich habe nichts, was ich könnte zurückzahlen. Und dann heisst es in Matthäus 18, Vers 27, da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Das ist ja genau das, was Jesus macht. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahl mir, was du mir schuldig bist. Und das ist so eine Situation, Jesus trägt unsere ganze Schuldenlast, er nimmt alles auf sich, wir sehen es am Kreuz, und wir sind nicht bereit, anderen Menschen zu vergeben. Und dann geht es weiter, es heisst im nächsten Vers, wo der König das gehört hat, ist er richtig zornig geworden. Und im Vers 34 heisst, und voller Zorn übergab ihn der Herr, also der Mann, der nicht vergeben wollte, der ihm vergeben wurde, aber er selber nicht vergeben wollte. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Also du merkst, da innen ist ein krasses Beispiel, wenn wir nicht vergeben. Jesus sagt, dir ist alles vergeben worden, warum vergisst du nicht? Und er sagt in dieser Geschichte, dass er in den Folterknecht übergibt, was ein Beispiel ist oder ein Bild für Dämonen. Also Menschen, die nicht vergeben, die werden sich auch auftun für dämonische Bindungen. Und das haben wir letzten Sonntag gehört. Gott hat in dich ein wunderschönes Design hineingelegt, dass du aufblühen darfst, dass du glücklich sein darfst. Und der Feind will das stellen und zerstören. Und Unversöhnung ist eines von seinen liebsten Hilfsmitteln. Und es stimmt, Vergehen macht amigs weh und ist teilweise auch richtig schwierig. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Gut, möchte sie auch schon gehört, ich habe sie auch schon erzählt. Es geht um eine Frau namens Corrie ten Boom. Corrie ten Boom war im Zweiten Weltkrieg im KZ mit ihrer Schwester zusammen und hat ganz, ganz viel Schlimmes müssen erleben, aber überlebt. Und sie hat vergeben. Und dann hat sie so Vortragsreihen gemacht über Vergebung und wie wichtig ist, versöhnt sie auch in den schwierigsten Umständen. Und dann möchte ich dir vorlesen, und das ist der Grund, warum ich die Geschichte wieder mal erzähle, weil sie eben auch in unserem Buch, in unserem Leitbuch von dieser Serie, ich habe übrigens nochmal 20 Exemplare bestellt, für die, die es wollen, können nachher gerne auf mich zukommen. Das ist der Grund, warum ich die Geschichte nochmal erzähle. Weil dann kommt sie in so eine Vortragsreihe und plötzlich steht dort der Aufseher von dem KZ von Ravensbrück, wo sie und ihre Schwester so gequält hat. Und er kommt auf sie zu und sagt, hey, ich bin Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir die grausamen Taten vergeben hat, die ich dort begangen habe. Aber ich würde es auch gerne von ihren Lippen hören, können sie mir vergeben. Also du musst wissen, Corrie ten Boom hat gerade über das predigt. Sie hat gerade das Zeugnis erzählt, ich bin versöhnt mit meiner Geschichte, ich habe vergeben, jetzt steht der Mann dort. Und dann schreibt sie Folgendes, vielleicht waren es nur Sekunden, die er dort mit ausgestreckter Hand vor mir stand. Aber mir kamen sie vor wie Stunden. Es war der schwerste Kampf, den ich jemals ausgefochten hatte. Immer noch stand ich da und Kälte umklammerte mein Herz. Jesus, hilf mir, betete ich im Stillen. Ich kann zwar meine Hand hochheben, so viel schaffe ich noch, aber du musst mir das richtige Gefühl dazu schenken. Hölzern, mechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes. Während ich das tat, geschah etwas Unglaubliches. Es begann in meiner Schulter, strömte dann durch meinen Arm und schnellte schließlich in unsere beiden Hände. Dann kam es mir vor, als ob eine heilende Wärme mein ganzes Sein durchflutete. Tränen traten mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Und das ist Kraft von Vergebung und Versöhnung. Und wenn du so einen Stein in der Hand hast und du sagst, ich bin nicht bereit zu vergeben, meinem Chef, meinen Eltern, wem auch immer, dann wirst du etwas blockieren. Ich habe hier einen Fluss dabei. Also eigentlich ist es ein Lindtuch unter uns gesagt, aber es soll jetzt mal einen Fluss darstellen. Das ist der Fluss, oder? das könnte man sich so vorstellen, es ist vielleicht ein Segensfluss. Oder? Also Gott will dich segnen, das haben wir letzten Sonntag gehört, dann möchte ich überreich segnen. Jede Unversöhnung, die du hast in deinem Leben, leitet wie ein Stein in deinen Fluss. Der erste, der Fluss fließt noch ein bisschen weiter, aber schon ein bisschen weniger. Der nächste Stein von der Unversöhnung. Und schon fließt der Fluss noch ein bisschen weniger. Dann kommt der dritte Stein, der vierte Stein. Und der Fluss, der Segensfluss in deinem Leben, wird immer mehr und mehr und mehr blockiert. Und das ist nicht wert. Du leidest am meisten unter Unversöhnung. Ich möchte den Kreislauf von der Unversöhnung, wie der funktioniert, erklären. Es fängt mal an mit Schmerz. Also jemand verletzt dich, jemand enttäuscht dich, jemand betrügt dich. Das gibt einen mega Schmerz. Aus dem Schmerz raus, der nächste Punkt, entsteht Ärger, Wut. Ich hatte morgen ein Frühgebet, immer von 8 bis 9 beten wir. Johnny und Hanna haben mit mir zusammen mitbetet. Und ich habe auch in einem Bereich so eine Wut gespürt in mir. Da habe ich, weil ich ihnen vertraue, habe ich ihnen das bekannt und ich konnte meine Wut loslassen. Es kommt so aus einem Schmerz raus, kommt ein Ärger oder eine Wut. Und dann das Nächste, was passiert, ist Selbstschutz. Du fährst dich an von schützen. Oder du sagst, hey, ich bin verletzt von der Kirche zum Beispiel, ich gehe nie mehr in eine Kirche. Das tue ich mir nicht mehr an. Selbstschutz. Ich bin verletzt von einem Mann, ich gehe nie mehr in eine Beziehung mit einem anderen, mit einem Mann oder was auch immer, dann fängt der Selbstschutz an. Nach dem Selbstschutz kommt die Bitterkeit. Du wirst so richtig bitter. Und es gibt nichts Mühsameres, als mit richtig bitteren Menschen zusammen sein. Ich kann dir sagen, wenn du bitter bist und du denkst, du hast Recht dazu, du hast es vielleicht menschlich gesehen auch, aber du wirst unattraktiv. Bittere Menschen sind nicht attraktiv. Und daraus heraus kommt dann das Nächste, du fährst an von destruktiv handeln. Du wirst mühsam, es kommen zu destruktiven Verhaltensmustern. Und was passiert nachher? Aufgrund von deinem destruktiven Handeln werden dich die Leute wieder verletzen. Und der Schmerz wird noch grösser, der Ärger noch grösser, der Selbstschutz auch. Und das ist ein Kreislauf. Das ist wirklich im wörtlichsten Sinn vom Wort ein Teufelskreis. Schmerz, Ärger, Selbstschutz, Bitterkeit. Am Schluss wirst du destruktiv. Und der Segensfluss, den du eigentlich hättest, den Gott für dich beratet, wird immer mehr blockiert. Du bist in der Kirche, wir singen Worship-Songs, wie würdig vorher. Die Leute haben die Hände auf und beten Gott an. Du fragst dich, warum wirkt das nicht auf mich? Weil der Segensfluss blockiert ist. Weil du nicht versöhnt bist. Vielleicht bist du auch hässig auf Gott. Das hat Platz. Das steht in den Psalmen. David war auch ab und zu hässig, aber er hat es benannt. Er ist in den Versöhnungskreislauf hineingekommen. Und darum konnte es wieder loslassen, wieder in eine Versöhnung kommen. Also es kann gut sein, morgen, dass du den Stein nimmst und dann am liebsten würdest auf einen Mensch zielen oder vielleicht sogar auf Gott, weil du irgendwo verletzt bist mit Gott. Und jetzt möchten wir den Kreislauf der Versöhnung anschauen. Er hat nur eine Gemeinsamkeit. Die einzige Gemeinsamkeit, die er hat, ist der Schmerz. Es fängt genau gleich an. Es fängt an, dass dich irgendein Mensch verletzt, dass dir irgendein Mensch wehtut, dass es Schmerz auslöst in deinem Leben. Aber jetzt, wie kannst du anders darauf reagieren? Das Erste, identifizieren und benennen. Ich habe hier ein Emoji von einem so kleinen Detektiv mit der Lupe. Was genau macht weh? Das ist so wertvoll an einer Small Group, an einer Seelsorge, an einem guten Freund, das zu benennen. Es hat mich verletzt, ja was ist es denn genau? Du tust es mal benennen, du schaust ein bisschen genauer an. Das gibt vielleicht für einen Moment noch mehr Schmerz. Und du tust es benennen. Dann kommt das Nächste. Du tust es bekennen. Du sagst vielleicht, wieso muss ich bekennen? Jemand anders hat mich ja verletzt. Das ist schon richtig. Vielleicht kannst du gar nichts dafür. Es gibt ja unglaublich gemeine Menschen auf dieser Welt und unglaublich gemeine Geschichten. Aber der Punkt ist, aus der Verletzung raus entstehen Verhaltensmuster, die eben sündig sind. Auch wenn du vielleicht nicht mal etwas dafür kannst. Es ist so gemein. Es ist die Strategie vom Find. Jemand verletzt dich und du musst am Schluss Buße tun, weil du dir gewisse Verhaltensmittel angewöhnt hast. Also, du tust identifizieren, benennen und du tust es bekennen und sagst, ich bringe es zu dir, Jesus. Ich bringe es als Kreuz, ich tue Buße darüber. dort, wo ich mich nicht gut benommen habe. Das vierte ist umkehren, da haben wir es wieder, umkehren und widerstehen. Du sagst, ich akzeptiere die Verletzung nicht, ich akzeptiere den Schmerz nicht, ich kehre um und ich widerstehe. Und dann der fünfte Punkt ist, du tust segnen und loslassen. Das ist der Kreislauf der Versöhnung. Und das hat mega viel Kraft für dein und für mein Leben. Ich möchte einen weiteren Vers vorlesen. Der steht im Hebräer 12, Vers 15. Wo ist jetzt der Hebräer in meiner Bibel? Der hat irgendwie den Platz gewechselt. Da. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschießt. Also du willst ja Gottes Gnade eben nicht verlieren. Was sollst du machen? Lass nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Das ist genau das, oder? Die Bitterkeit tut den Segensfluss blockieren. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Es ist ein verrückter Vers, ganz spannend. Er sagt, du willst schon knapp von Gott nicht verlieren. Darum achte auf, dass du keine bittere Wurzel zulässt. Und sonst, wenn es du machst, wird die ganze Gemeinde darunter leiden. Das ist ja noch verrückt. Weil wir sind ein Leib. Und dort, wo wir bitter sind, ein Prediger, der bitter ist, fängt an von Druck machen, fängt an von manipulieren. Es hat immer einen Zusammenhang. Dort, wo wir innerlich nicht gesund sind, dort kommt ein Kreislauf ins Leben, der eben ungesund ist. Aber wir gehen den Versöhnungskreislauf. Schmerz tun wir identifizieren, benennen, bekennen, umkehren, widerstehen und segnend loslassen. Ich möchte dir von einem Kinderbuch eine Geschichte erzählen, die mich sehr berührt. Ich tue ja oft ein Kind, ich habe ja 4 kleine Kinder, das heisst Tag und Nacht Bücher erzählen. Und meistens etwa so 200 Mal das Gleiche. Kinder können ja wirklich auch zum Beispiel auf einer Autofahrt durch eine CD rein und sie können von uns bis zu den Schwiegereltern volle Stunde immer das gleiche Lied hören. Vor allem die Kleinen, die Kinder haben, kennen das, gell? Also du hast vielleicht 20 Kinderlieder auf dieser CD, aber sie wollen immer genau das von dem kleinen Pinguin, oder? Also kennt ihr Schlierer, wie heisst es die? Ja, genau. Da gibt es auch die Zoo-CD, oder? Und da gibt es verschiedene Tiere und da gibt es das eine Tier, den Pinguin, oder? Dabbelitab, dabbelitab, von fernen, weiten Ländern kommt er her. Mächtig wie ein wichtiger Erfinder, oder? Das ist der Pinguin. Und der Levin, der hat stundenlang den blöden Pinguin hören. Also wir sind zu den Schwiegereltern gefahren, Pinguin, 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 Pinguin. Ich kann ihn bis heute noch auswendig, genau. Aber was will ich eigentlich mit dem sagen? Mit dem Pinguin? Jetzt weiss ich es selber nicht, was soll ich eigentlich sagen? Mit dem, genau. Ja, genau. Kinderbücher. Und ich möchte dich heute auch in ein Kinderbuch mitnehmen, das mich sehr eigentlich bewegt hat. Also nicht jedes Mal, wenn ich es erzählt habe, weil irgendwann ist so eine Routine. Aber ich möchte dir das erste Bild mal zeigen, weil ich kann mal das erste Bild zeigen von dem Kinderbuch. Es heisst «Die Kinderbrücke». Genau, vielleicht noch eins weiter, das ist dann «So hört es dann auf». Es erzählt die Geschichte von einem Fluss, den wir hier haben. Und links vom Fluss und rechts vom Fluss wohnen zwei Bauern. Und die Bauern, die hassen einander aufs Blut. Und sie nehmen immer wieder Steine und versuchen sich gegenseitig die Steine anzuwerfen. Nur das Problem ist, der Fluss ist zu breit, sie treffen nicht, so gehen all die Steine in den Fluss. Die Bauern haben aber auch Kinder. Und was machen die Kinder eines Tages, das sehen wir auf dem nächsten Bild, sie gehen über die Steine, die aus dem Wasser rausragen, wo es ein bisschen warm ist und der Wasserstand nicht zu hoch ist, und treffen sich in der Mitte. Und die Kinder fangen sich an, kennenlernen, eine ähnliche Geschichte wie Romeo und Julia, und sie werden Best Friends. Auf den Steinen, wo die Eltern geschossen haben, um einander zu verletzen, lernen sie sich kennen. Die Kinder gehen heim, reden mit ihren Eltern und Stück für Stück kommt ein Versöhnungsprozess in Gang. Und was passiert dann? Am Schluss von dieser Geschichte, ist jetzt ein bisschen abgekürzt, passiert das, was wir auf dem nächsten Bild sehen. Die Eltern und die Kinder fangen an, aus diesen Steinen, die so ins Wasser gerührt haben, eine Brücke bauen. Und das ist der Punkt. Wenn dir ein Mensch einen Stein anrührt, hast du die Möglichkeit, zurückzuwerfen, oder du hast die Möglichkeit zu sagen, ich baue eine Brücke. Ich baue eine Brücke, genauso wie Jesus zu dir eine Brücke gebaut hat. Du kannst sagen, die Verletzung, die Enttäuschung, die nehme ich. Ich gehe an den Prozess, der jetzt gerade verschoben wird, von der Versöhnung durch. Kein Problem. Das war ein perfektes Timing. Haben wir genauso geprobt. Genau, ich nehme das und ich baue eine Brücke. Das heisst, aus meinen Schmerzen wird eine Autorität, die ich anderen helfen kann. Wir haben letzten Sonntag die Hanna gehört, die erzählt hat von ihrem Vater, wo sie nicht dürfen Papi sagen. Was denkst du, wenn jemand in die Church kommt mit der ähnlichen Geschichte? Ich connecte ihn mit der Hanna. Weil es ist nicht meine Geschichte. Ich hatte einen Vater, der mich mega geliebt hat, der es geliebt hat, wenn ich ihm Papi gesagt habe. Es ist nicht meine Geschichte, aber es ist der Hanna ihre Geschichte. Das heisst, ich kann die Person nehmen und connecten. Und Hanna, die das verarbeitet hat, die eben den Kreislauf durchgegangen ist von der Versöhnung, wird dieser Person helfen können. Und so bauen wir Brücken. Ich möchte das auch noch biblisch begründen. 2. Korinther, Kapitel 5, 19 und 20. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Also wenn ein Jesus, der auf die Erde kommt, der stirbt für uns, der uns versöhnt mit dem Vater und er sagt, und jetzt geht weiter und werdet zu Versöhner. Also wenn jemand einen Stein auf dich wirft, dann bring ihn zum Kreuz und bau eine Brücke daraus. Lass es nicht zu, dass der Stein deinen Segensfluss blockiert, sondern bau eine Brücke, dass andere teilnehmen an dem Segensfluss. Und so wird jede Verletzung, jede Enttäuschung und jeder Angriff sogar eine Chance, dass du näher zu Gott kommst und andere Menschen kannst mitnehmen auf dem Weg zu Gott. Und lass uns diesen Weg miteinander gehen. Wir werden den zweiten Teil haben vom Worship, wir haben das Kreuz aufgestellt. Und du darfst gerne den Stein nehmen und uns das Kreuz legen. Als ein symbolischer Akt von «Ich lasse los». Ich lasse meinen Frust los, ich lasse meine Verletzung los, ich lasse meine Wut los. Vielleicht hast du einen konkreten Fall, wo du gerade sagst, umso mehr, oder vielleicht einfach allgemeines Bekenntnis, Jesus, ich gebe dir alles ab. Auch meine Verletzung dir gegenüber, wo ich dich nicht verstehe, wo ich Gott nicht verstehe, ich lege es unter das Kreuz. Dann kannst du auch Abendmahl nehmen, weil das Abendmahl, das ist das Mahl von der Versöhnung, Jesus, was in Liebe und sein Blut hineingegeben für uns. Und wir werden auch Leute haben, die für dich beten. Also, Stein unter das Kreuz und Abend mal auf dieser Seite, Gebetsteam auf dieser Seite, wenn du einfach merkst, du hast so etwas, wo du dir Mühe fällt zum Loslassen. Komm doch da hin, komm doch in das Leben, in Freiheit. Damit wir sehen dürfen, wie du wirklich frei werden kannst. Profitiere von dieser Chance. Nimm deine Steine, die den Segensfluss blockieren, raus. Und lass den Segensfluss wieder ungehindert wirken. Ich möchte noch enden mit dem letzten Vers von heute Morgen. Und dann möchte ich noch beten und dann gehen wir rein ins Abendmahl und in den zweiten Worship-Teil. Und das ist ein Vers, der steht im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Vergeltet Böses nicht mit Bösen und Beschimpfung nicht mit Beschimpfung. Im Gegenteil, segnet. Denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann auch seinen Segen erbt. Komm, steht doch miteinander auf. Ich möchte eine Überleitung machen zum Abendmahl. Und dann darfst du deinen Stein nehmen, als ein Zeichen, ich vergebe, ich lasse Unversöhnung los und ihn einfach unter das Kreuz legen. Du darfst zum Abendmahl nehmen gehen oder auch zum Gebet. Vater im Himmel, ich danke dir, dass es dir nicht egal war, wo wir Menschen uns immer mehr von dir entfernt haben. Wo wir dir den Rücken zugekehrt haben. Sondern du hast deinen Sohn Jesus auf die Erde gegeben und du hast eine Brücke gebaut. Du hast selber nicht zugelassen, dass eine Enttäuschung dich zu einem Steinwerfer macht, sondern du hast die Steine genommen und hast eine Brücke gebaut. Und Jesus ist Brücke zum Leben mit dem Vater. Und so möchte ich mich entscheiden und ich hoffe, ganz viele mit mir heute meinen Stein mit all meinen Verletzungen, Enttäuschungen, mit Wut, mit Unversöhnung zu nehmen und unter das Kreuz zu legen. Als ein Zeichen gebe es dir ab und ich möchte Steine nicht nehmen, um auf andere zu werfen, sondern ich möchte meinen Stein nehmen, um Brücken bauen. Um Brücken bauen, wo auch andere